Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart, Move Well. Es ist der Podcast, der euch mit Tipps und Tricks für euer Training versorgt, euch zu mehr Training und mehr Bewegung motivieren und inspirieren soll und euch außerdem Einblicke in den Leistungssport verschafft. Mein Gast in der heutigen Folge ist Tobias Schreiber. Tobi trinkt gerne Rum und Whisky und raucht Zigarren. Außerdem läuft er Ultramarathon. Ultra, weil ihm die 42 Kilometer bei einem normalen Marathon einfach nicht ausreichen. Er läuft mehr. Viel mehr. Und wie viel mehr genau und wie ihr überhaupt auf diese Idee gekommen ist, das erfahrt ihr in der heutigen Folge von Train Smart Move Well. Mein Name ist Philipp Jacobs und nach dem Intro geht's los. Jo, Tobi, was geht ab? Cool, dass du hier bist.
Ja, danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
Sehr gerne. Die klassische Frage zum Anfang. Wer bist du, was machst du und was geht gerade ab in deinem Leben? Erzähl mal.
Ja, mein Name ist Tobias Schreiber. Ich wohne im schönen Kerpen. Um da mal die Relation hinzukriegen, der Mann von deiner Cousine, aber das musst du ja wissen.
Hatte ich nochmal in den Notizen nachgeguckt und stimmt. Ja, kann ich abgleichen.
Ja, sehr gut. Ja, und was mache ich? Ich bin Sesselfurzer von Beruf, also bin Buchhalter, sitze den ganzen Tag mit dem Hintern vom Rechner und habe irgendwann mal das Laufen für mich entdeckt, beziehungsweise ziemlich genau 2009. Und ja, habe mich dann, wie du im Intro schon erwähnt hast, dann so langsam über Halbmarathon, Marathon, mehrere Marathons zu Ultramarathons hochgearbeitet, in Anführungszeichen. Weil das eigentlich liegt es einfach daran, dass ich einfach nicht schnell bin. Und dann irgendwann für mich gemerkt habe, das macht keinen Sinn, jetzt hier irgendwie versuchen, irgendwelche Bestzeiten im Marathon zu laufen, um dann 1200. von 5000 zu werden statt 2500. Und habe auch dann irgendwann gemerkt, dass ich halt nach so einem Marathon eigentlich direkt nochmal ein Ründchen drehen könnte, weil ich mich halt auch nicht so verausgabe. Ne? Mhm. Und ja,
machst dir dann den Körner immer gut auf, aber dafür läufst du verdammt weit. Lass uns doch direkt da mal einsteigen. Du hast gesagt, du bist natürlich jetzt nicht direkt als Ultramarathonläufer auf diese Erde gekommen, sondern hast vorher noch ein bisschen was anderes gemacht. Und du hast mir vorgestern auch noch erzählt, du hast früher auch Eishockey gespielt und so ein paar andere Sachen gemacht. Also lass uns mal wirklich dahin zurückgehen. So, was hast du früher so zu Schulzeiten und so weiter gemacht und wie kam dann irgendwann dieser Übergang in den Laufsport rein, der jetzt auch schon wieder 12 Jahre zurückliegt?
Ja, genau, schon lange. Ich habe ganz klassisch, wie, glaube ich, fast jeder, alles mal ausprobiert, so in der Kindheit und Jugend, ne? Von Leichtathletik über Karate, Tischtennis, Tennis, klassisch, klar, Fußball gespielt, da war ich aber immer eine absolute Nulpe. Basketball überall mal reingeschnuppert, und letztendlich hängen geblieben und auch für viele Jahre hängen geblieben bin ich damals beim Skaterhockey. Also im Prinzip Eishockey auf Inlinern und mit so einem dicken roten Kugelball in der Halle. Das habe ich viele Jahre auch recht intensiv gespielt. Wir sind damals auch mal mit der Mannschaft in Frechen noch in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Das klingt jetzt irgendwie toll, aber das ist natürlich alles mega klein in dem Bereich. Und dann fing's mir persönlich dann auch an, zu stressig zu werden, zu viel Training, zu viel Leistungsanforderungen, sage ich mal, an mich. Da habe ich irgendwann den Spaß am Tun verloren und habe dann irgendwann ganz aufgehört. Habe dann jahrelang wirklich nichts gemacht, außer Zigarre zu rauchen und auf der Couch rumzulümmeln nach der Arbeit.
Kurz einen Shift in deinen Prioritäten gehabt.
Ja, genau.
Ja, auf der Gönnerseite des Lebens angekommen.
Irgendwann mal gesagt, das geht so nicht weiter, du musst irgendwie was tun. Und naheliegend war dann irgendwie mal die Laufschuhe zu schnüren, weil die standen halt noch irgendwie im Regal. Und ja, dann bin ich mal losgetrabt. Und damals hat sich das ergeben, dass eine Kollegin von mir auch gerade mit dem Laufen angefangen hatte. Und dann ist man mal auf der Arbeit, mal in der Mittagspause eine Runde gelaufen. Mhm. Dann gab es von der Firma, ich bin beim Talang, früher Gerling, gab es so eine Geschichte, da wurde immer ein halbes Jahr vorm Köln-Marathon, gab es Trainingsgruppen mit einem professionellen Coach. Und da wurde man dann auf einen Halbmarathon oder Zehner oder Marathon vorbereitet. Und dann habe ich da mal die Halbmarathon-Vorbereitung mitgemacht. und bin dann 2010 meinen ersten Halbmarathon in Köln gelaufen.
Das war jetzt vor 11 Jahren, bist du Halbmarathon gelaufen. Okay, und dann ging das so langsam los, dass du Blut geleckt hast und sagst, ey, das macht Spaß. Da findest du wieder die Freude dran, ne? Weil du hast ja gesagt, vorher ging das so ein bisschen verloren. Dann hast du wieder Blut geleckt und hast dich dann erstmal nur mit Halbmarathon beschäftigt oder kam dann kurz danach direkt der erste richtige volle Marathon oder wie lief das?
Na, ich habe im Prinzip dieses Coaching-Programm dann im Jahr drauf, 2011, wieder mitgemacht und dann auf Marathon trainiert. Also 2011 habe ich dann in Köln auch wieder mein Marathon-Debüt gefeiert mit 4 Stunden 20 oder so.
Starke Sache.
noch sehr, sehr, war ich halt noch nicht trainiert genug, hätte ich mir eigentlich noch mal ein Jahr geben können.
Aber du hast es durchgezogen. Respekt.
Genau, durchgezogen und Blut geleckt. Und da kommt mir dann ein bisschen auch zugute, dass ich halt eigentlich von Grund aus eine faule Sau bin. Ich habe mir dann überlegt, das würdest du auf jeden Fall nochmal machen. Aber jetzt irgendwie ein halbes Jahr die Füße hochlegen, um dann wieder ein halbes Jahr dich auf den nächsten Marathon hinzutrainieren, das macht ja keinen Sinn. Also bleibst du einfach im Training drin. Und habe dann einfach nach dem Marathon einfach den Trainingsplan direkt wieder von vorne angefangen.
Ja.
Und habe halt weiter trainiert, ne? Und ja, dann in 2012 habe ich dann schon 3 Marathons gemacht und bin dann auch die ersten Male dann deutlich unter 4 Stunden geblieben. 2013 waren es dann schon 4 und so weiter und so fort.
Ne? Und dann hast du auch angefangen, nicht mehr nur den Kölner Marathon zu laufen, sondern du bist auch ein bisschen rumgekommen, ne?
Genau, marathonmäßig war ich dann in Deutschland, also in, keine Ahnung, Frankfurt, Düsseldorf, Hannover, im Siebengebirge. Ich glaube, 2012 bin ich auch schon zum ersten Mal im Siebengebirge den Marathon gelaufen und den liebe ich einfach total. Das ist halt ein Landschaftslauf. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, dass mir das doch deutlich mehr Spaß macht, als durch die Stadt zu rennen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das ist der einzige Lauf, den ich seitdem quasi jedes Jahr gemacht habe.
Da kommst du also immer wieder gerne hin ins Siebengebirge.
Genau, der ist fest im Programm.
Ja, aber du bist auch außerhalb von Deutschland unterwegs gewesen. Für Marathon.
Marathonmäßig nicht, nee.
Noch nicht? Okay.
Ich habe noch keinen einzigen Marathon außerhalb Deutschlands gemacht. Mein erster Ultra, der war dann direkt im Ausland, also in der Schweiz, ne? Also nicht so richtig im Ausland.
Immer noch im deutschsprachigen Ausland.
Aber
der Grund, warum ich frage, ist nämlich, ich habe mir das extra aufgeschrieben, weil ich habe noch diesen Spruch von dir im Kopf, wo du dann irgendwann mal gesagt hast, das war allerdings schon zu der Zeit, wo du dann so langsam Richtung Ultra gelaufen bist. Da hast du dann gesagt, Philipp, ja, für einen Ultra, für einen normalen Marathon fliege ich nicht mehr. Da habe ich keine Lust mehr weit zu fahren, das lohnt sich gar nicht mehr. Und das war so der Zeitpunkt, wo du dann wirklich die Kilometer plus 40, plus 50, plus 60 abgerissen hast. Das heißt, du bist für die Ultramarathonläufe bist du dann langsam unterwegs gewesen. Aber wie bist du dann dahin gekommen, dass du dann irgendwann gesagt hast, ey, die 42 Kilometer reichen mir nicht mehr, ich will mal was anderes ausprobieren und mal 50, 60, 80 und so weiter laufen?
Naja, tatsächlich habe ich ja wirklich einfach immer versucht, irgendwie neue persönliche Bestzeiten für mich aufzustellen. Und irgendwie ist jeder Versuch, egal wie gut oder nicht gut ich vorher trainiert hatte, kläglich gescheitert. eigentlich wurden die 3:30, die wollte ich halt immer mal reißen. Das hat halt nicht funktioniert, ne? Und nach dem 10. Marathon, den ich dann gelaufen bin, und die Bestzeit stand immer noch bei 3:44. Und ich, wie gesagt, gemerkt habe, hey, danach bist du nicht so K.O., dass du nicht am nächsten Tag weiterlaufen kannst. Ne? Also irgendwann gehst du halt nicht mehr die Treppen rückwärts runter nach so einem Marathon, sondern dann bist du halt so gut im Saft oder die Muskeln haben sich so gut dran gewöhnt, dass du auch kaum Muskelkater oder sowas danach hast. Ne?
Also du hast einfach gemerkt, dass du physisch so dieses Potenzial hast, dass du das ganz gut verkraftest und dann bist du neugierig geworden und hast gedacht, ja, vielleicht geht das noch weiter.
Genau. Tatsächlich hatten wir damals der Gedanke, der ist so 2011 schon bei mir im Kopf entstanden. Bei meinem ersten Marathon, danach habe ich von einem externen Kollegen ein Buch geschenkt gekriegt, Ultramarathon Man. Da geht es um jemanden, der auch irgendwie total, also in der Highschool sportlich total aktiv ist und dann aber in der Arbeit versinkt und dann nur noch danach Pubs und hast du nicht gesehen. Und der irgendwann auch so einen Rappel kriegt und wieder das Laufen anfängt.
Ja.
Und dann den Western States 100, das ist so der bekannteste 100-Meilen-Lauf der Welt und ich glaube auch der älteste in den USA, dann gelaufen ist. Und dann habe ich erst quasi durch dieses Buch gemerkt, hey, da gibt's ja noch mehr. Und habe dann mal richtig angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu informieren. Ne?
Okay, aber dann lass uns direkt da weitermachen. So, was ist denn überhaupt jetzt ein Ultra? Wird ein Ultramarathon gleich als Ultramarathon definiert, sobald der 43 Kilometer hat, oder braucht der mindestens die 50, die 60 oder sogar die 100? Also ab wann ist Ultra Ultra?
Ja, grundsätzlich ist die Definition so, dass Ultra alles ist, was über Marathon ist. Also wenn du 42,5 läufst, wärst du theoretisch schon ein Ultra.
Das ist schon bei einem
Ultra. Praktisch gibt es natürlich in Deutschland direkt auch wieder einen Verband und Vereine und so weiter. Mhm. Und die deutsche Ultramarathon-Vereinigung, die haben dann irgendwann mal festgelegt, dass sie bei sich in die Wertungen, da gibt es halt so eine Statistik, wo alle Läufe reinkommen, dass da nur noch Läufe reinkommen, die mehr als 45 Kilometer sind.
Ja.
Das heißt, ab 45 Kilometer ist offiziell ein Ultra. Ich für mich sage eigentlich ab 50.
Ab
das
50.
Ist eigentlich so. Das ist so viel mehr als ein Marathon, also diese 8 Kilometer. Ich meine, das ist für viele Leute eine unvorstellbare Trainingsstrecke, 8 Kilometer. Von daher passt das dann ganz gut so von der Definition her. Und dann gibt es natürlich klassische Ultradistanzen, also wie die 50 Kilometer, wo es dann auch Meisterschaften gibt. 50 Kilometer, 100 Kilometer, 12-Stunden-Lauf. 24-Stunden-Lauf, 48-Stunden-Lauf und so weiter und so fort. Also 1000-Kilometer-Läufe und was es nicht alles gibt, aber das sind so Dinge, die finden dann auf so einer 3-Kilometer-Tartanbahn statt, also auf einer Tartanbahn statt oder
auf einer 3-Kilometer-Runde. Ach, wo man dann 125 Runden läuft, oder was? Oh,
und
nee.
Oh,
nee.
Mein Papa.
Nee, das kann ich verstehen, Mann.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Gibt es denn, also das ist zumindest meine Auffassung, ohne dass ich mich jetzt hier groß vorbereitet habe, ganz im Gegenteil. Aber Ultramarathon, das ist jetzt nicht ein Sport, den es schon seit Hunderten von Jahren gibt, oder?
Oh doch.
Ist das so?
Doch. Ich habe tatsächlich eben mal, weil ich so ein bisschen vorbereitet sein wollte, mal recherchiert, von wann denn der 100 Kilometer Weltrekord ist. Und das ist tatsächlich mit 6 Stunden 13 für 100 Kilometer Straße ein Japaner 1973 aufgestellt.
30,
und ja. den Western States Lauf, den ich eben erwähnt hatte, den gibt es schon noch deutlich länger. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber das ist schon lange ein Thema. Ne?
Also echt noch gar nicht so in Kinderschuhen, wie ich jetzt gedacht habe.
Ja. Nee, das gibt schon lange.
Ich war und auch, der ist 100 Kilometer in 6 Stunden gelaufen, oder was hast du gerade gesagt?
6 Stunden 13,
ja. Wow, das ist krass. Das ist echt krass.
Jo.
Okay, dann ist er also doch etwas länger schon da, dieser Sport, von der Popularität her, aber glaube ich jetzt noch nicht so auf einem Level wie jetzt mit Marathon, oder? Oder wie würdest du das gegenüberstellen?
Nein, gar nicht. Von der Popularität her wird es immer mehr. Mhm. Das kommt aber einfach daher, dass viel mittlerweile im Bereich Trailrunning dann läuft, also wo man die Geschichten dann halt nicht mehr auf der Straße oder auf der Tatanbahn rennt, sondern halt durch die Berge läuft oder halt durch schöne Landschaften läuft. Und das Thema wird halt immer mehr und dann beschäftigt man sich automatisch dann auch mit der Ultrageschichte, weil ich sag mal 40 Kilometer oder Marathon in Bergen, da bist du als normal trainierter oder schon als gut trainierter Läufer halt auch deutlich über 5 Stunden unterwegs. Ne? Also wenn du, sagen wir mal, 2000 oder 3000 Höhenmeter hat, so ein Marathon, das zieht sich halt. Und dann merken die Leute halt immer ganz schnell so, oh, kannst ja 6 Stunden am Stück. Warum dann nicht mal 100 Kilometer probieren, ne? So flach dann. Und ich glaube, das ist eine Geschichte mit diesem Trailrunning, wo jetzt halt dann auch viel mehr Schub in die Ultramarathon-Geschichte insgesamt kommt.
Ja, verstehe. Ist denn da auch Geld drin? Also kann man als Ultramarathonläufer als Profi da seinen Lebensalltag mit verdienen?
Ich würde mal sagen, eine gute Handvoll Leute kann davon leben, aber ohne Reichtümer anzuhorten, sage ich mal. Und viele machen es nebenbei und haben halt gute Sponsorenverträge, dass sie wenigstens die ganzen Reisen und so weiter dann halt unter Dach und Fach haben. Aber so richtig davon leben kann kaum einer.
Ja, man kann ich mir vorstellen, ne? Wenn du da viel unterwegs bist. Du bist ja unter anderem in Madeira gewesen und dann fährst du ja in der Regel dann wahrscheinlich auch nicht nur am selben Tag an oder am Tag vorher, sondern ein paar Tage früher, um sich so ein bisschen zu akklimatisieren.
Genau.
Muss schon gut geplant sein, ne? Zeitlich wie finanziell.
So, ich plane sowas natürlich immer mit einem Urlaub irgendwie am besten, ne? Irgendwie machst du eine Woche Urlaub, am Ende den Lauf und dann kommst du halt total K.O. wieder nach
Hause. Und brauchst erstmal Urlaub
vom Urlaub, ja. Ja, dann kannst du ja schön im Office dann die Füße hochlegen.
Hört dein Chef mit heute?
Ich hoffe nicht. Aber der kennt mich ja.
Gib doch mal einen Einblick in eine typische Trainingswoche. Wir werden gleich noch auf die Wettkämpfe zu sprechen kommen, um da auch mal so einen kleinen Einblick zu geben, was du für Distanzen läufst konkret. Aber dein Trainingsumfang wird ja ein ganz anderer sein im Vergleich zu dem eines Marathonläufers oder von einem 10-Kilometer-Läufer oder was auch immer. Also hau mal raus, läufst du jeden Tag? Um wie viel und so weiter und so fort? Wie machst du das? Und wie
Ja,
kriegst du das auch zeitlich organisiert?
das ist natürlich, das spielt mir natürlich jetzt Homeoffice und Corona ein bisschen noch mit in die Karten, ne? Weil es sich natürlich im Moment sehr einfach gestaltet, dann zu Hause einfach mal mittags die Laufschuhe zu schnüren und eine Runde zu drehen.
Und in den Konferenzen kannst du dann einfach die Kamera ausmachen, ne? Und auf muten. Und
Zum
dann gehst du
Beispiel,
einfach,
genau.
ja.
Nein, Quatsch, ich mache dann einfach Pause. Das muss man ja auch mal machen. Auch im Homeoffice gibt es eine Mittagspause. Ne? Die mache ich dann halt ein bisschen länger. Also, was meine Trainingsumfänge angeht, ich sag mal, bis auf den, oder ich sag mal, gerade eine klassische Trainingswoche
Gerne.
wär bei mir, montags mache ich in der Regel frei. Dienstag, so 1,5, 2 Stunden Dauerlauf. Mittwoch ist meistens eine Tempoeinheit angesagt. Auch so um die 1,5 Stunden rum, wo ich dann entweder so, keine Ahnung, 20 Kilometer, jeden Kilometer abwechselnd schnell langsam oder Bergsprints mache, Intervalle oder einfach nur ein bisschen versuche, hügelig zu laufen und die Berge halt dann stramm hoch zu laufen.
Okay, aber wenn wir
So
von
Geschichten.
Tempoläufen sprechen, dann ist es bei dir, gehe ich mal davon aus, nicht, dass du Knallgas sprintest, sondern du machst so extensive Intervallmethoden, wo du ein bisschen
Genau.
anziehst. Du hast gerade schon
Richtig.
angesprochen, Kilometer ein bisschen schneller, dann wieder normal und so. Ja, okay.
Genau. Weil also diese Sprintfähigkeit, die brauche ich halt für meinen Sport halt nicht, ne? Deswegen auf der Bahn da irgendwie die 400 Meter runterrennen, das bringt mich halt nicht weiter, ne?
Kommt
Wenn ich
nicht wirklich vor.
nachher ne? Genau. Donnerstag ist dann in der Regel auch wieder so ein leichter Dauerlauftag. Freitags habe ich oft frei oder mal ich gehe mal halt eine Stunde laufen, aber das mache ich dann immer relativ spontan. Samstags ist meistens irgendwie was mit Höhenmetern angesagt, weil das gestaltet sich bei uns hier in der Ecke natürlich relativ schwierig. Ich habe hier ein paar Hügel, aber das sind dann so 30, 40 Höhenmeter am Stück. Die musst du dann schon relativ oft ballern, wenn du so eine Einheit wie jetzt am Samstag, nächste Woche Samstag zum Beispiel 4 mal 300 Höhenmeter. Ja, kannst du auch 40 mal 30 machen, ist aber ein ganz anderes Training, als wenn du die 400 am Stück hochballerst,
Ja,
ne?
klar.
So, das sind halt so Tage, wo ich dann halt auch mal ins Siebengebirge fahre und auf den Petersberg hochrenne, wie so ein Irrer. Und Sonntag ist dann in der Regel eine lange Einheit angesagt. Also das geht immer in Stunden und nicht in Kilometern oder so, weil das kommt ja immer aufs Profil an, aufs Gelände an. Ne? Also wenn ich flach 3 Stunden laufe, dann mache ich halt 35 Kilometer. Und wenn ich hügelig 3 Stunden laufe, dann komme ich halt nur auf 20, 25. Deswegen kann ich dir auch die Wochenkilometer halt immer nicht genau sagen. Natürlich kann ich dir sagen, was ich letzte Woche gelaufen bin, aber was ich nächste Woche laufen werde, kann ich dir halt nicht sagen. Ne?
Okay, das finde ich interessant. Das wäre jetzt auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Das heißt, du guckst echt nicht so krass auf deine Mileage, auf deine Kilometer, sondern eher, ich will eine Stunde laufen akkumulieren, ich will 3 Stunden laufen
Genau.
akkumulieren. Okay, ja.
Genau, richtig.
Dann hast du
Ja,
Samstag deine
sonntags dann halt
große
die.
Einheit, ja, und Sonntag?
Genau, Sonntag ist dann eine lange Einheit, in der Regel so 3 bis 5 Stunden stehen dann auf dem Plan. Auch oft so kombiniert mit Wandern, ne? Weil kommen wir vielleicht nochmal zu, aber wenn du so ein Ultra in Bergen machst und hast dann mal so ein 1000 Höhenmeter Anstieg, den läufst du halt nicht. Also ich jedenfalls nicht. Und selbst die Pros vorneweg, die gehen dann auch mal ein Stück und gehen ist dann doch wieder eine ganz andere Muskelbelastung als Laufen. Deswegen gehört Gehen in dem Bereich tatsächlich auch mit trainiert, ne? Und dann mache ich halt auch schon mal lange Einheiten, wo ich dann bewusst jeden Anstieg stramm hochgehe, statt zu laufen. Genau, also das sind dann so kombinierte Lauf-Wander-Geschichten. Ja, das ist so eine typische Woche, wo ich dann also mal auf, also ich sag mal so auf 80 bis 120 Kilometer roundabout komme, wenn ich so gut durchziehe.
Ja,
Aber ich
das
bin
ist
dann eine
das,
faule Sau, ne?
was ich in der Woche im Auto so ungefähr zurücklege.
Ja, aber
Krass.
das ist halt wenig, ne? Ich sag mal, einer, der ambitioniert Marathon läuft, die machen auch mal eine 200-Kilometer-Woche und einer,
Klar.
der ganz vorne mitläuft beim Marathon, der macht auch mal 250 und mehr, ne? Das heißt, die Umfänge bei mir, die sind, wenn man sich überlegt, wie viel mehr ich denn im Wettkampf dann laufe, na doch relativ gering, ne?
Ja. Gut, das ist fair enough, das sehe ich auch. Und machst du das dann so, dass du, also wenn du jetzt im Voraus planst, machst du, also jetzt mal von Corona abgesehen, angenommen, du hast ein normales Jahr vor dir und sagst, ich habe meine weiß ich nicht, 3, 4, 5 Wettkämpfe, an denen ich teilnehmen möchte. Planst du das über das ganze Jahr schon so, dass du dann auch deine Trainingsspitzen entsprechend legst und dann eine Woche runterfährst vor dem Wettkampf und so weiter und so fort? Oder wie läuft das bei dir?
Genau, ich habe im Prinzip habe ich einen Trainingsplan, den mein Coach geschrieben hat für ein Rennen X. Ich glaube, das war irgendwie so ein Rennen mit 120 Kilometern und, keine Ahnung, 6000 Höhenmeter. Da hat er mal einen Trainingsplan geschrieben und den nehme ich mir halt eigentlich immer, passe den ein bisschen auf mich an, suche mir dann meinen Hauptwettkampf im Jahr raus, zu dem dann dieser Trainingsplan beendet sein soll, und die anderen Wettkämpfe, die baue ich dann quasi damit ein. Als lange Läufe, wenn du so willst. Ne? Also klassisch hätte ich jetzt zum Beispiel, in 10 Wochen bin ich in Italien, so Gott will, beim Lavaredo Ultra. Das ist ein 120 Kilometer Lauf an 3 Zinnen. Und da mache ich jetzt aktuell den Plan, und normalerweise wäre ich jetzt um die Zeit fast jedes Wochenende irgendwo in Belgien auf einem 50er, 60er, 70er Ultra irgendwie unterwegs und würde durch die Ardennen rennen, weil ich das halt ein bisschen spannender finde, als diese langen Sonntage hier bei mir im Umkreis immer die gleichen Strecken zu machen. Das fällt natürlich jetzt alles aus.
Ja, aber dann würdest du theoretisch lieber einen Wettkampf in Belgien als Trainingseinheit mitnehmen, um dich dann auf das große Ding, die 120 Kilometer in Italien, vorzubereiten.
Genau, auf jeden Fall. Fällt halt wesentlich einfacher. Und gerade jetzt hier zu Corona-Zeiten, wo nichts auf hat, wenn ich dann mal eben sage, keine Ahnung, ich gehe mal 8 Stunden auf dem Eifelsteig laufen oder, keine Ahnung, auf dem Rheinsteig oder sonst irgendwas. Du findest ja unterwegs nichts, wo du irgendwie mal Getränke auffüllen kannst. Ne? Das heißt, du bist dann eh schon mit so einem 8-Kilo-Rucksack unterwegs. Schadet jetzt trainingsmäßig auch nichts, aber macht halt irgendwie keine Freude. Und bei so einem organisierten Lauf, dann hast du wenigstens so alle 10, 15 Kilometer, dass du mal ein paar Plätzchen essen kannst und ein bisschen was Wasser kriegst. Ne?
Ja.
Das ist schon nett.
Das ist gut, ja. Ich habe hier 2 Screenshots von deiner Rennvita aus 2017 und 2018 mal offen liegen. Mhm. Da sind echt ein paar krasse Dinger dabei. Also normaler 100er zum Beispiel im Februar 2017, da ist aber dann auch eine 185er Strecke, Trail Menorca, die bist du im Mai gelaufen. Mhm. Das ist dein Ernst? 185 Kilometer?
Genau.
In 33 Stunden.
Ja. Lass uns mal
bitte darüber sprechen, Tobi. Was war da los? Also, lass mal ruhig mal den kompletten Wettkampftag oder Tage. Es sind ja 33 Stunden gewesen. Also, wie funktioniert das? Du kommst da morgens an und, also, leite uns mal durch. Ja,
da war ich mit einem Kumpel oder mein Bruder und mein Onkel, die haben mich quasi nach Mallorca begleitet für ein verlängertes Wochenende. Und da war noch ein Kumpel von mir bei, der auch mitgelaufen ist. Und ja, dann sind wir morgens da zum Start. Ich weiß gar nicht mehr. Ich meine, so um 8, 9 Uhr morgens irgendwas war der Start. Ja, dann sind wir mal los, ne? Der Lauf ist halt einfach, die Strecke ist einfach bildhübsch. Ich weiß nicht, also wer mal Menorca kennt, die Küstenabschnitte, die sind halt nochmal deutlich schöner als auf Mallorca. Einfach auch, weil keine Straßen bis dran gehen. Also die meisten Abschnitte muss man halt immer so von einem Wanderparkplatz noch x Meter wandern, bis man irgendwie an einem Strand ist. Mhm. Und der Weg, der Camí de Cavall, also der Pferdeweg, der geht halt einmal rund um die Insel, direkt an der Küste lang. 185 Kilometer, ich glaube 3.500, 3.800 Höhenmeter, irgendwie sowas. Und der schlängelt sich halt die ganze Zeit an der Küste lang. Du kommst von einer Bucht in die nächste Bucht und es wird irgendwie immer schöner und total abwechslungsreich. Von daher war der erste Tag mal ruckzuck vorbei.
Aber du bist dann durchgehend gelaufen? Oder setzt du dich zwischendurch auch mal hin oder pennst du auch mal eine Stunde?
Ja, du hast da auch alle 10 bis 15 Kilometer hast du eine Verpflegungsstation. Da bleibst du ja wenigstens mal stehen, weil du läufst halt immer mit Rucksack und hast Essen, Trinken und Unfallset und hast du nicht gesehen, alles mit dabei. Das heißt, Essen, Trinken machst du viel auf der Strecke. Mhm. Klassisch, wenn es irgendwo einen Anstieg gibt, wo ich sage, ach, den musst du jetzt nicht laufen, den gehst du jetzt mal schön, und dann beim Gehen haust du dann halt einen Riegel rein und trinkst mal was. An den Verpflegungsstationen bleibst du zwangsweise stehen, weil du halt deine Vorräte auffüllen musst und dann da vielleicht auch mal was Warmes zu essen kriegst, nachts mal irgendwie eine heiße Suppe oder so. Und bei dem war es jetzt noch so, dass nach 100 Kilometern roundabout, also ungefähr auf der Hälfte, da gab es eine große Verpflegung in einer Stadt am Meer unten. Die hatten da eine Turnhalle, da konnten wir duschen gehen, da gab es was Warmes zu essen. Da hättest du dich theoretisch mal für eine Stunde auf 2 auf eine Liege legen können und ein bisschen pennen können. Da haben wir eine längere Pause gemacht. Da habe ich mich tatsächlich auch geduscht, weil es halt gerade mal so da war. Und da haben wir was gegessen und dann sind wir weiter. Also wir sind die ganze Zeit zu zweit zusammengelaufen.
Ja.
Und dann halt durch die Nacht, klar, da siehst du nicht ganz so viel, aber auch das ist geil, ne? Wenn du dann so aus dem kleinen lichten Wald rausläufst, kommst in die nächste Bucht und scheint dann der Mond und das ist einfach
krass.
Traum.
Aber ihr seid dann tatsächlich eigentlich durchgelaufen. Klar, ihr habt ab und zu mal pausiert, vielleicht auch in der einen Station, wo du sagtest, dass du duschen warst, ein bisschen länger, aber du hast jetzt nicht mal irgendwie 2 Stunden lang rumgechillt. Du bist einfach weitergelaufen.
Nee. Genau. Das hat sich nach hinten raus ein bisschen gerecht, muss ich sagen. Die letzten 10 Kilometer haben wir uns dann auch getrennt, dann ist er vorgelaufen. Die letzten 10 Kilometer läufst du in der prallen Mittagssonne an so einem Küstenabschnitt lang auf so einem Lavafeld, wo du bei jedem Schritt quasi umknickst und das nach schon 175 Kilometer in die Beine. Absolut unschön. Und ich glaube, ich habe mir da irgendwie so einen kleinen Sonnenstich oder so geholt. Jedenfalls habe ich alles verloren an Flüssigkeit, was man so verlieren kann auf den letzten 10 Kilometern.
Ja, du warst trocken, als du ankamst, oder?
Nee, komplett. Ich habe mich einfach so noch ins Ziel geschleppt und bin dann auch mal kurz zusammengeklappt unter der Dusche nachher. Das hatte ich mal ein bisschen sehr unterschätzt. Da habe ich wirklich viel zu wenig getrunken und scheinbar auch das Falsche.
Oh Mann. Aber da jetzt kommst du direkt auf ein anderes Thema zu sprechen, was ich für heute auf der Liste hatte, so diese Kopfsache. Also die Kopfsache hat ja ein Normalo auch bei einem 5 oder 10 Kilometer Lauf, dass der Kopf irgendwann mit dazukommt und sagt, boah, ich habe keine Lust mehr oder schaffe ich das noch? Jetzt reden wir über 185 Kilometer. Also da muss ja irgendwas passieren in der Birne. Oder irgendwann sagst du so für dich, ja, schaffe ich das noch oder kriege ich das hin oder bist du da eisenhart und ziehst das durch? Also was passiert bei dir mental und wenn dann sowas reinkommt, wie handelst du das? Was sind so deine Strategien?
Also das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich sag mal, also A, erlebst du Schmerz. Wenn du so lange läufst, kannst du auch vorher trainieren und machen und tun, was du willst. Und da kann mir auch keiner von denen, die da auf dem ersten Platz landen, erzählen, dass er unterwegs keine Schmerzen verspürt. Du wirst Schmerzen haben. Mhm. Egal, ob das dann wirklich, und das ist dann halt wichtig für sich festzustellen, ist das jetzt ein Problem? Im Sinne von, ey, wenn ich das jetzt durchziehe, dann gehe ich danach, keine Ahnung, ein Jahr an Krücken. Oder ist das was wieder weggeht?
Ja.
Das ist einfach Erfahrung, ne? Das muss man einfach so für sich dann unterwegs feststellen.
Wenn man dann mal ein Jahr an Krücken war, dann weiß man, wie dieser Schmerz ist und versucht den dann in Zukunft zu verhindern oder was?
Genau, und dann musst du für dich einfach visualisieren, was du willst, ne? Und was erwartet dich noch auf dem Lauf, ne? Also wenn ich dann jetzt irgendwie total beschissenes Wetter habe, die Strecke mir überhaupt nicht gefällt, keine Ahnung, nur Idioten an Mitläufern hab, wo du mit keinem quatschen kannst, Essen in den Verpflegungen ist schlecht und so weiter und so fort. Bei so einem Lauf würde ich mir dann in so einer Situation natürlich überlegen, was hast du jetzt davon? Ich meine, du läufst da um ein Stück Blech, ne? Und einen Eintrag in deiner Statistik. Da würde ich mir dann schon, vielleicht ist es noch nicht vorgekommen, aber das würde ich mir dann schon mal überlegen, ob ich da weiterlaufe. Aber grundsätzlich suche ich mir halt immer Läufe aus, die so schön sind, dass ich mir dann halt auch immer dann visualisiere, wie ist denn das, wenn ich nachher auf Madeira zum Beispiel da unten am Meer durch diesen Zielbogen da irgendwie einlaufe und selbst wenn ich so spät dran bin, dass da keiner mehr steht, einfach dieses Gefühl, dann endlich da mal angekommen zu sein, das ist einfach so geil. Das motiviert dann halt wieder, ne?
Ja.
Und dann denkst du natürlich ein bisschen in anderen Dimensionen, ne? Du läufst dann da irgendwie durch die Nacht und denkst, jetzt hast du ein Problem. Ja klar, wenn man auch nachts, ne? Um die Zeit schläft man ja normalerweise, warum sollst du keine Probleme haben? Aber wachst du doch mal ab, bis der Morgen da ist, ne? Und dann geht am nächsten Morgen die Sonne auf und zack, ist wieder alles gut. Das weiß man halt irgendwann, dass dann halt zack, wieder alles gut ist und dann zieht man es halt durch, ne?
Krass, okay. Aber du versuchst dich dann so ein bisschen mit der Vision des Zieleinlaufs zu retten, wenn du in diese Situation kommst, dass der Kopf so ein bisschen anfängt, Faxen zu machen und dann machst du das auch.
Genau. Oder wenn ich halt weiß, kommen noch irgendwelche landschaftlichen Highlights oder sonst was. Ne? Das ist ja auch so der Hauptgrund, warum ich das mache. Ich meine, ich kann ja auch hier von zu Hause aus loslaufen, 185 Kilometer laufen. Aber
am Tagebau vorbei.
Genau. Das ist ja mega lame. Ja. Also sucht man sich doch da irgendwelche schönen Ziele, ne? Und klar willst du dann auch am Ende des Tages irgendwie ein Finisher-Shirt und eine Medaille mit nach Hause bringen, ne?
Ja, klar. Ja, klar. So, und jetzt hast du aber auch schon
eine Schublade, ne? Aber
So, jetzt hast du aber auch schon gesagt, ne, du kriegst nach 185 Kilometern passiert natürlich was in deinem Körper. Also ja. Wie hart am Arsch bist du dann? Also was passiert denn dann? Kannst du dann überhaupt noch geradeaus gehen? Und was passiert den ersten, zweiten, dritten Tag danach?
Das ist jetzt leider nicht visuell, was wir hier haben. Sonst könnte ich mal ein Video einblenden, wie ich nach diesem 185-Kilometer-Lauf abends dann zur Pizzeria gegangen bin.
Den packe ich, wenn er auf YouTube ist, dann packe ich das Ding in die Folgenbeschreibung rein.
Vielleicht kannst du das noch hochladen, aber das kann ich gerne machen.
Das kriegen wir aber hin, das machen wir noch. Also für die Leute, die es interessiert, ihr könnt dann jetzt in der Beschreibung gucken und dann seht ihr, wie Tobi zur Pizzeria humpelt. Aber erzähl mal.
Da ist noch so ein blöder Kommentar von meinem Bruder in dem Video, so von wegen, 185 Kilometer laufen, jetzt kommt er ja nicht bis zur Pizzeria. Aber klar, das ist natürlich dann alles. Also du, normalerweise hast du ja eine Belastung und dann der Muskelkater, der baut sich dann am nächsten Tag oder so irgendwie auf. Aber da hast du den nächsten Tag und den übernächsten Tag im Zweifel ja schon während der Belastung. Also baut sich auch so ein Muskelkater dann quasi schon beim Tun auf, ne? Mhm. Also wie gesagt, da war ich komplett durch, aber das war halt ein Thema von der Hydration. Also ich war einfach dehydriert komplett. Bin dann, wie gesagt, ist dann unter der Dusche schwarz von Augen geworden, mich mal kurz zusammengeklappt. Das brauche ich auch nicht nochmal. Aber ansonsten, ja, du bist halt kopfmäßig so ein bisschen ausgelaugt. Also das ist bei mir, finde ich, irgendwie weniger so eine körperliche Geschichte. Klar tut dir danach ein paar Tage alles weh, aber mehr so der Kopf, der ist einfach so komplett leer. Das ist irgendwie so der Zustand, den viele Läufer ja diesen Flow, den viele Läufer versuchen im Laufen zu finden, den habe ich danach eigentlich immer.
Du hast deinen Runner's High im Anschluss.
Ja.
Lustig.
Genau, Runner's High, da wollte ich drauf.
Weißt du, wie viele Kilokalorien du verbrauchst bei einem 100-Kilometer-Lauf oder bei 185?
Ja, ich laufe die in der Regel nicht mit Brustgurt, ne? Das heißt, ich kann das jetzt einfach nur hochrechnen von dem, was ich sonst so in einer Stunde verbrauche, sage ich mal. Das war beim UTMB zum Beispiel. Da hatte ich die Uhr mit Pulsmessung im Handgelenk, also wenigstens so roundabout die Kalorien, da waren so um die 17.000.
Damn.
Auf 170 Kilometern. Aber das da war ja ich auch 41 Stunden unterwegs. Ne?
Das ist ja also, mehr als nur eine Pizza, ne?
Das ist ein bisschen mehr als eine Pizza. Das holst du auch nicht mehr rein. Ne? Also das füllst du weder unterwegs auf, auch wenn du dich gut ernährst, noch kannst du das danach irgendwie durch drei Pizzen kompensieren.
Ja.
Das Defizit ist da. Ne?
Tobi, deine Meinung zum Satz, das kann doch nicht gesund sein?
Tja, also das kommt immer drauf an, wer mir das entgegenruft. Ne? Grundsätzlich würde ich auch sagen, wenn man von außen drauf guckt, nein, das kann nicht gesund sein. Das ist aber eigentlich wie bei allem extrem. Also Marathonlaufen, von mir Triathlon, hat es ja letzte Woche den Kollegen da in der Folge. So ein Ironman kann im Prinzip auch nicht gesund sein. Der Weg dahin, ja. Das Training, das Regelmäßige, auf jeden Fall. Und dann muss man bei dieser Ultra-Geschichte und so, wie ich die mache, natürlich noch mit berücksichtigen. Das läuft ja auf einer geringen Intensität ab. Ich laufe da ja nicht jetzt irgendwie 43 Stunden mit einem Puls von 180 durch die Landschaft, wie ich das bei einem Marathon vielleicht runterreißen würde oder bei einem Halbmarathon, sondern das spielt sich ja alles in deutlich geringeren Pulsintensitäten ab. Und ja, klar, Knie, Gelenke und so weiter werden natürlich belastet, aber ich denke mal, wenn du keine Vorbelastung hast oder keine Vorverletzungen und dich da nicht beim Laufen auch nicht verletzt im Sinne von Umknicken oder sonst irgendwas. Das ist der Mensch gemacht, ne, um zu laufen.
185 Kilometer am Stück. Hier. Super, ne? Aber ich finde das voll interessant, denn ich habe da gestern nämlich auch nochmal so ein bisschen rumgesucht und mal geguckt, ob es da in irgendeiner Form Studien zu gibt. Und ich habe nicht lange gesucht, aber ich bin auf einen Artikel jetzt zum Beispiel gekommen, der auch im Nature erschienen ist. Und da gab es ein Forscherteam, die mit so einem mobilen MRT-Gerät mit einer Läufergruppe unterwegs war, beim Trans-Europe Foot Race. Kennst du das?
Ja,
kenn ich. Die sind unterwegs gewesen. Da läuft man, wie viel? 3.500 Kilometer am Stück? Also insgesamt in dieser ganzen Serie?
Ja.
Also eine Menge. Und
von
die haben
Portugal
sich halt,
ans Nordkap.
Die haben sich halt die den Knorpel am Knie angeschaut. So, und ich habe jetzt die Screenshots von einer Abbildung hier. Und die haben halt quasi die Knorpelfläche immer gemessen und man sieht, dass die mit der steigenden Kilometeranzahl die Knorpeldicke zunimmt. Das heißt, während die Leute bei diesem Trans-Europe Foot Race mit am Start waren und gelaufen sind, haben die gleichermaßen gesehen, wie sich die das Knorpelgewebe im Knie halt vergrößert hat, angepasst hat, um entsprechend wahrscheinlich die Dämpfung während des Laufens besser umzusetzen. Ja. Bis zu einem Stand von 1500, da hat das dann so den Peak erreicht, bis zum Ende dieser Series, ne, bis die 3,5 abgerissen waren. Aber das fand ich krass, dass dann in so kurzer Zeit dann der Kniegelenksknorpel tatsächlich hochgegangen ist. Und es geht also so ein bisschen in die Richtung, wie du sagst, wenn man es entsprechend plant und nicht zu hirnrissig an die Sache rangeht, dann scheint der menschliche Körper das irgendwie abzukönnen. Ne?
Ja, ja. Das ist echt erstaunlich. Das wundert mich ja auch immer. Ne? Zu was der menschliche Körper so fähig ist, das ist echt fantastisch. Die Studie habe ich natürlich nicht im Detail gelesen, aber da gibt es einen Film drüber, über dieses Foot Race, und da wird auch darüber berichtet, dass dieser MRT-Mann da mitgefahren ist.
Ach cool.
Und die hatten, meine ich, auch ein paar degenerative Schäden festgestellt. Die haben die Läufer danach auch noch weiter betreut und regelmäßig in die Röhre geschoben, die sich aber dann nach einer gewissen Zeit alle wieder zurückgebildet haben.
Ja.
Du kannst auch Pech haben, du kannst ja auch richtig einen reinlaufen bei so einem Ding. Ne?
Ja, klar. Aber du kannst auch vom Auto überfahren werden, ne? Wenn du über die Straße gehst.
Genau, und ich sage auch immer, wenn ich 2009 nicht den Rappel gekriegt hätte und hätte Laufen angefangen, dann säße ich jetzt hier wahrscheinlich mit, keine Ahnung, damals hatte ich schon 110 Kilo, wahrscheinlich wäre ich mittlerweile an die 200 Kilo und lege auf der Couch. Und ich weiß
nicht, das ist andere Probleme, ja.
Genau, was da denn jetzt das Gesündere ist.
Was war dein geilstes Rennen? Wo du sagst, da guckst du immer wieder gerne zurück, das sind die besten Erinnerungen.
Kann ich auch zwei, drei nehmen?
Ja, nimm deine Top 3. Gib deine Top 3. Bei 3 beginnen, also, bitte.
Mein erster Ultra-Trail überhaupt war Mallorca. Das ist für mich immer noch so im Gedächtnis geblieben. Das war ein mega geiler Lauf. Madeira. Ich hasse Madeira. Ich bin beim ersten Mal, als ich da war, 2016 gescheitert. Hatte nur noch in Anführungszeichen 40 Kilometer vor mir. Im Jahr drauf bin ich dann direkt nochmal hin, weil ich musste den einfach zu Ende bringen.
Was ist da passiert? Warum hast du abgebrochen?
Das war auch so eine Dehydrationsgeschichte, wo ich einfach nichts mehr essen und nichts mehr trinken konnte und musste noch 40 Kilometer durch die Berge und habe dann für mich entschieden, dass das nicht funktionieren wird. Ich komme auf Madeira einfach mit den klimatischen Verhältnissen nicht zurecht. Das ist einfach die Hölle für mich. Ich finde es da wunderschön zum Wandern und so weiter, toll, aber laufen kann ich da einfach nicht. Genau, das habe ich dann 2017 halt auch direkt wieder festgestellt, aber da habe ich dann durchgezogen, da war noch ein Kumpel an meiner Seite und dann haben wir uns dann durch die letzte Nacht geschlagen und haben dann gefinisht. Ich glaube, nach uns kam noch irgend so eine 50-jährige Französin rein und danach waren, glaube ich, alle anderen waren dann aus der Zeit. Ne? Also wir sind nicht letzter geworden, aber das war wirklich eine Vollkatastrophe. Wir haben dann auch irgendwann gesagt, komm, wir ziehen das jetzt einfach durch. Der war nämlich Jahr vorher auch da und konnte dann nicht starten, weil er krank war. Ja. Der wollte jetzt auch unbedingt finishen. Wir haben da unterwegs sogar noch eine Pizza gegessen und ein Bier getrunken.
Also, ach, geil.
Wir haben es da wirklich echt gut gehen lassen dann auf der zweiten Hälfte.
Okay, aber ihr seid beide mit dieser Einstellung reingekommen, jetzt erst recht. Dieses Jahr machen wir es.
Ja, ja.
Das hat dann natürlich geholfen.
Muss, ne, wenn muss er dann so sein.
Ja. Ja. Okay, Madeira auf der 2 und jetzt kommt die 1.
Ja, die 1 schwankt bei mir also landschaftlich und so von dem Lauf her eigentlich Menorca, aber UTMB 2018, Ultra Trail de Mont Blanc, das ist halt so das Highlight in so einer Läuferkarriere, sag ich mal. Das ist so die, wenn der Ironman Hawaii die Weltmeisterschaft im Ironman ist, dann ist der UTMB so ein bisschen die Weltmeisterschaft im Trailrunning. Da musst du 3 so Läufe wie Madeira allein schon machen, um dich zu qualifizieren, dass du in die Lostrommel kommst, um dann aus, keine Ahnung, 15.000 Leuten für 3.000 Startplätze ausgelost zu werden. Das ist halt einfach schon so schwierig, da reinzukommen. Deswegen ist das halt ein absolutes Highlight. Ne?
Ja.
170 Kilometer, 10.000 Höhenmeter. Wow. Der knallt auch.
Ja, 10.000 Höhenmeter hört sich auf jeden Fall nach Knallen an. War ein bisschen gelaufen? Im
18.
August 18 sehe ich gerade in deiner Bio, ja. Auch 43 Stunden, hast du eben gesagt.
Ja. Deswegen, wenn mich einer fragt, was war dein längster Lauf, dann frage ich immer, was denn jetzt zeitlich oder Kilometer? Weil Kilometer war Menorca mit 185, aber zeitlich halt UTMB.
Ja, da bist du ja auch nur 171 gelaufen.
Genau.
Alter Falter. Okay, der UTMB ist es, number one.
Noch.
Ja, bitte?
Noch, kommt ja noch.
Noch, also, kommt ja noch.
Ich mache das ja hoffentlich noch eine Zeit lang, vielleicht finde ich ja noch schöner.
Ja, auf jeden Fall. Da können wir vielleicht jetzt noch kurz drauf zu sprechen kommen, weil ich hatte dich dann auch gefragt, so, ja, ich habe in deiner Bio geguckt, 17, 18, 19, aber 20 war dann auf einmal gar nichts, Corona-bedingt oder keinen Bock mehr gehabt. Und dann hat es halt erzählt, dass du ja Corona-bedingt nicht so viel gelaufen bist, außer diesen einen, was war das?
Der Grüngürtel-Ultra in Köln. Für den war ich, den organisierten Kumpel von mir, und für den war ich angemeldet und bin auch gestartet.
Aber dann kam der Kopfspiel mit dazu, ne?
Und dann kam das Kopfspiel dazu. Strecke kennste, Wetter war beschissen, irgendwie kein gefunden, der so mein Tempo gelaufen ist. Bin dann da allein durch die Ortschaften, und da hat es dann ausgesetzt. Ne? Da habe ich halt für mich so visualisiert, das bringt mir jetzt irgendwie so gar nichts da.
Kein Ziellauf im Kopf gehabt, nö.
Ja. Und dann läuft dann an der Bahnhaltestelle vorbei und weißt, hey, in 5 Minuten bist du wieder in der warmen Halle. Ja, dann habe ich mich in die Bahn gesetzt.
Hättest du da mal gewusst, dass das dein einziger offizieller Lauf gewesen wäre.
Genau, weil ich hatte mir eigentlich wunderschöne Läufe für 2020 zum 40. Geburtstag geschenkt, quasi. Das sollten noch ein paar richtig gute werden. Eiger Ultra in der Schweiz und der Lavaredo in Italien, dann 3 Zinnen und Ultra Trail de, nicht Ultra Trail de Mont Blanc, Ultra Tour Monte Rosa. Da läufst du quasi ähnliches Profil, aber deutlich wilder, deutlich technischer vom Gelände her, einmal rund ums Monte Rosa Massiv. Mhm. Das waren so meine 3 Highlights für letztes Jahr, und die sind alle 3 auf 21 jetzt verschoben worden, und ich bin nach wie vor, ich hoffe, dass sie stattfinden, 100% guter Dinge bin ich noch nicht, gerade für Italien, die haben zwar jetzt gestern oder vorgestern rausgehauen, dass das wahrscheinlich machen werden, aber ich glaube es erst, wenn ich im Auto dahin sitze.
Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du da wieder ein paar Kilometer abreißen kannst. Ja, Tobi, cool, ey. Sollen wir mal die Personal Questions raushauen, die privaten, persönlichen Fragen?
Machen.
Er grinst. Willst du anfangen?
Ja, ich hab so eine richtig geile Poesiealbum-Frage, die auch ganz einfach und schnell geht. Berge oder Meer?
Boah. Berge. Weil ich.
Guter Mann.
Ja, aber das war jetzt nicht einfach. Ohne Scheiß. Ich sag Berge wegen Skifahren und Wandern halt überragend, aber ich chill auch gerne am Meer und so surfen und so, oh, tauchen. Aber ja, Berge.
Hey, Kombi ist schon geil, ne? Also ich finde so Mallorca, wenn du dann so ein bisschen auf der nördlichen Seite und hast halt Berge, jetzt in Anführungszeichen, im Nacken, aber kannst dann trotzdem mal einen Tag am Strand liegen, am nächsten Tag gehst du wieder in Bergen laufen, sowas finde ich halt mega, ne? Deswegen gefällt mir Madeira halt auch so gut.
Ja, am liebsten den Berg, wo du runter Skifahren kannst, im Sand landest und dann anfangen kannst zu schwimmen. Das wäre eigentlich so mein Kompromiss, den ich gehen würde. Tobi, ein Rum oder ein Whisky, den jeder einmal probiert haben sollte?
Puh. Das ist tatsächlich gar nicht mehr so einfach. Ich sag mal, Rum, um den Einstieg zu finden, einfach mal um zu gucken, wie Rum so ist, wäre halt so ein klassischer Zacapa. Ron Zacapa, 23 Jahre alt, zu relativ normalen Preisen zu bekommen. Der war mal deutlich besser, muss ich sagen. Als ich den zum ersten Mal getrunken habe, da gab es den noch in so einer komischen Billo-Bastflasche. Da hat er deutlich besser geschmeckt als heute, aber geiles Tröpfchen. Das ist gut. Und an Whisky, boah, da kann ich eigentlich nicht wirklich was empfehlen, weil ich bin so eine Drecksau. Ich trinke eigentlich am liebsten so Eilat. Die dürfen gerne deutlich über 50% Fassstärke haben. Und
okay.
Ja, das mal so richtig fies schmecken. Also so ein 12-jähriger Cole Eiler habe ich hier gerade im Anbruch von so einer Fassteilung. aber
Bronzer Kaper so und Cold Islay
weiß ich gar nicht.
Ja. Aber es gibt natürlich auch andere Sorten, so wie Captain Morgan oder Jack Daniels. Keine Werbung. Tobi, cool, Mann. Vielen Dank für deine Zeit und dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast in der letzten Dreiviertelstunde, ist es jetzt, glaube ich, gewesen. Gibt es von deiner Seite aus noch irgendetwas, was du gern loswerden möchtest, dann hau das gerne raus. Und des Weiteren auch gerne, wenn du in irgendeiner Form den Leuten sagen willst, ey, da könnt ihr mich finden in Bezug auf dein Runner-Profile oder auf Social Media oder sowas, das kannst du natürlich auch gerne raushauen. Sprich.
Ja, was will ich dem Leute mitgeben? Alles kann, nichts muss. Geht raus, bewegt euch, ob das Laufen ist oder ob das Tonen an Stangen ist. Wie heißt das nochmal, was du machst?
Movement, einfach nur Bewegung.
Total egal. Egal, geht raus, macht Sport und genießt danach das Leben oder dabei auch das Leben. Und ansonsten, mich findet man ganz normal unter meinem Namen bei Facebook, Insta und hast du nicht gesehen. Aber da passiert eigentlich nicht viel. Also mal, wenn ich von einem größeren Lauf wieder komme oder so, dann haue ich da mal ein paar Bilder rein, aber ansonsten nicht.
Ich pack's trotzdem in die Beschreibung der Folge. Tobi, vielen Dank dir nochmal. Auch euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr heute wieder am Start wart, bei Train Smart Move Well dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Nächste Woche geht's weiter mit der nächsten Input-Folge. Bis dahin, Train Smart and Move Well.